Berliner Bergfest. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch lädt zur Episode Nummer 157. Heute zum gemütlichen Kaffeekränzchen, lieber Alex. Schönen guten Morgen.
Morgen. Ich habe gerade festgestellt, mein Kaffee ist nicht da. Der steht in der Küche. Naja gut, dann muss es auch ohne gehen.
Geht's ohne Kaffee? Also ich nehme mal provokativen Schluck aus meiner Tasse.
Prost, wenn man das so sagen kann.
Ja.
Zu dieser frühen Stunde.
Ja, ich glaube, während der Wiesenzeit darfst du rund um die Uhr Prost sagen.
Ja.
Wir können auch Prost sagen auf weitere 3 Punkte für 60 München. Das ist auch der Grund, warum wir heute am Donnerstag zu sehr ungewöhnlicher Zeit mit unserem Stammtisch daherkommen. Mittwochabendspiele sind Gott sei Dank nicht so der Regelfall. Ist halt dann aber hinten raus ein bisschen organisatorisch schwierig. Im Zeitungseinsatz, du am Abend dann, du warst quasi mit beiden Augen unterwegs, einerseits auf dem Löwenspiel und andererseits auf dem sicheren Heimweg. Da müssen wir das aber verlegen, deswegen danke für euer Verständnis. Aber umso schöner ist, dass wir jetzt über 6 Punkte sprechen können, denn am Samstag 60 in Bielefeld 1-0 gewonnen, gestern gegen Hannover 2-1-0 gewonnen. Blöd gefragt, ist jetzt wieder alles toll im Löwenkosmos?
Oder anders gefragt, Dr. Werner, wann Brasilianer?
Eigentlich müssen wir jetzt wieder überdrehen, oder?
Ja, unbedingt, natürlich.
Ich meine,
ich habe schon mal geschaut, nächstes Jahr Europapokal, wie die Flüge so sind, so nach Braga und nach Midtjylland.
Läuft.
Muss man früh dran sein.
Man sollte sich ganz, ganz früh über die Gegner informieren. Nein, ernsthaft, ich glaube, diese 6 Punkte tun der Löwenseele extrem gut. Die tun der sportlichen Lage gut, die tun der Beruhigung auch gut. Und ich glaube, wie sehr sie gut tun und wie viel da einfach jetzt einfach nur ein Pflaster ist auf die Wunde, glaube ich, da kommen wir, glaube ich, auch drauf zu sprechen. Wir werden jetzt kurz wahrscheinlich über die Erkenntnisse aus beiden Partien sprechen wollen, aber wir hatten ja gestern wieder unseren Außenreporter im Einsatz. Maxi Donhauser, der edel Stammtisch-Community-Gast und inoffizieller Mitarbeiter war auf Giesingshöhen und hat uns seine Eindrücke kurz geschildert und da hören wir gleich mal rein, denn ich glaube, so wie ich den Maxi kenne, baut er uns wieder ganz, ganz viele Rampen.
Servus ihr drei, ich bin jetzt auf dem Heimweg vom ersten Heimsieg in dieser Saison, traut man sich fast gar nicht zu sagen, aber das Spiel heute war wieder so typisch 60, das ist so ein Wahnsinn. Du hättest mit den Chancen, die du in der ersten Halbzeit gehabt hast, eigentlich viel entspannter in die ganze Geschichte gehen können, dann kommt die wahrscheinlich berechtigte rote Karte und dann schwimmst du wieder ein bisschen, aber dass du das Spiel trotzdem gewinnst, ist ja nicht so verkehrt. Deswegen muss ich sagen, bin ich mehr als zufrieden. Weil nach einem leider wahrscheinlich verdienten berechtigten Platzverweis, das Ding noch so zu schaukeln, das haben wir nicht immer geschafft. Deswegen sind wir froh, dass wir gewonnen haben und jetzt schauen wir, wie es läuft. Euch eine schöne Aufnahme und alles Gute und bis bald. Servus!
Es ist ja so, Maxi Donhauser, ich widerspreche ihm ungerne oder er widerspricht sich wahrscheinlich auch ungerne selbst, aber er tut es in dieser Sprachnachricht, weil er sagt am Anfang, es ist so typisch 60, dieses Spiel, aber eigentlich war es ja nicht typisch 60. Typisch 60 wäre gewesen, rote Karte, der Freistoß anschließend geht in den Winkel 1-1 und in der 89. kassierst du das 2-1 und weißt selbst nicht, wie du das Spiel verlierst.
So, ja.
Also, ja.
Ich dachte es mir tatsächlich auch, weil ganz kurz, weil Maxi gesagt hat, ihr drei, ihr wisst es, Anja ist im Wieseneinsatz und da gehen die Drehs gehen wirklich bis spät in die Nacht hinein. Das heißt, die schlummert gerade, um wieder fit zu sein, die muss 16 Tage Wiesen durchhalten, dadurch ist sie entschuldigt. Und auch, dass wir hier so ein bisschen krächzen, das ist, glaube ich, in der Früh klingt man immer so ein bisschen anders.
Ja,
ich glaube,
belegt.
Das. Da hilft auch die dritte Tasse Kaffee nichts. Nein, 60 München, wie gesagt, mit dem 1-0. Ich sag mal, es ist immer noch nicht das Gelbe vom Ei, aber ich finde, man sieht eine Entwicklung jetzt, so ein bisschen zumindest, in die richtige Richtung. Ich bin vollkommen dabei, 60 muss früher schon den Deckel drauf machen gegen Hannover, dann hast du diesen Stress nicht. Sei es wie sei, 3 Punkte sind 3 Punkte. Lass uns vielleicht gleich mal über den Platzverweis reden. Für meinen Geschmack gibt es da keine 2 Meinungen. Ich sag saublöd und glasklar.
Ich fand, den besten Take zu dieser Szene hatte Patrick Hopsch im Magenta Sport Interview nach dem Spiel, der gesagt hat, ich glaube, dämliche rote Karte, hat er wortwörtlich gesagt. Und naja, eigentlich, die haben doch in Haching zusammengespielt, das müssen die doch eigentlich besser können, sagt der Ex-Hachinger Patrick Hopsch. Das fand ich eine lustige Aussage am Interview. Sehr, sehr amüsant. Und er hat recht. Es ist einfach ein Kommunikationsfehler oder eine Nicht-Kommunikation in diesem Fall. Nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Und dann bringt Vollert Schifferl, glaube ich, so ein bisschen in die Bredouille, weil Schifferl versucht, den Ball abzuschirmen und dann merkt, Vollert kommt mir gar nicht entgegen. Und dann bleibt ihm fast nichts anderes übrig, als den Hannoveraner zu Boden zu ziehen. Und dann kriegst du halt die rote Karte. Was bitter ist für Schifferl, weil der vorher wirklich ein gutes Spiel gemacht hat.
Ich muss sagen, es war für mich glasklar, dass das Ding jetzt rot ist. Und mein zweiter Gedanke war, naja, okay, Schifferl wird wahrscheinlich 2 Spiele Sperre kriegen. Und dann hast du aber halt einen Max Rheinthaler noch in der Hinterhand, der Gott sei Dank momentan fit ist. Und das heißt, in der Innenverteidigung sieht es jetzt nicht so schlecht aus. Weil der erste Gedanke ist bei mir bei sowas immer, den müssen wir jetzt 2 Wochen ersetzen. Mit Max Rheinthaler neben Jasper Verlaat ist das, glaube ich, sehr, sehr stabil.
Trotzdem schon ein Malus, glaube ich. Also ich,
natürlich.
Schifferl und Verlaat, das hat jetzt immer besser funktioniert. Und die sind auch echt ein absolut eingespieltes Duo mittlerweile. Und da ist Rheinthaler wird das auffangen, bin ich mir sicher. Aber natürlich musst du neues Innenverteidiger-Duo erstmal wieder Dinge abstimmen. Abläufe einspielen. Mal schauen, wie das funktioniert. Hoffentlich gut.
Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es 2 Spiele Sperre sind, das ist ja bei einer Notbremse eigentlich Standard.
Weil keine Torfolge. Wenn Tor folgt, wäre es ein Spiel. So ist meine Regelkenntnis. Ja.
Genau, dann fällt er nämlich jetzt aus bei Dortmund 2 und zu Hause gegen Wien Wiesbaden. Comeback dann in Unterhaching.
Ja.
Also, wie gesagt, ich glaube, die rote Karte müssen wir nicht großartig diskutieren. Die war dämlich, da möchte ich Patrick Kopp schon nicht widersprechen. Und Agiros Yannickis hat gesagt, bei einer Führung so ins Risiko gehen ist unnötig. Ja, ist es. Und Kommunikationsproblem, das passiert. Aber ich bleibe, ich persönlich dachte mir so, das gewinnen sie jetzt nicht mehr. Mhm. Bin ich ganz, ganz ehrlich. Ja. Und es ist ja auch der Faden verloren gegangen. Und dann sieht man jetzt wieder, wie fragil eigentlich dieses Löwengebilde ist. Dass sowas dich dann doch relativ schnell nochmal aus dem Konzept bringen kann. Und man kann von Glück sagen, dass es wirklich, dass das Bollwerk hinten dann gehalten hat. Die sind nochmal ordentlich geschwommen. Positiv, du hast es für die Zeit gebracht. Das ist das 2-0 hintereinander. Das ist auch nicht gerade unwichtig. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass schon vor dem Platzverweis ein doofer Konter war, der im Normalfall im Netz landet.
Ja.
Und da war schon ganz viel Glück dabei und das war eigentlich der Warnschuss schon. Deswegen, wenn wir jetzt da schon die erste kleine Klammer ziehen, möchte ich nochmal betonen, ich persönlich sehe eine Entwicklung, die ist aber noch lange nicht zu Ende. Sondern das ist jetzt wichtig für die Seele, dass du diese 6 Punkte geholt hast, dass du dir Ruhe verschafft hast. Das ist jetzt der 3. Sieg aus den letzten 4 Spielen, gehört auch zur Wahrheit dazu. Du hast endlich diesen Heimmalus endlich mal ausgemerzt, dass du den ersten Heimsieg seit April hast. Alles ganz wichtige Teilaspekte, aber die müssen jetzt noch ganz schnell zusammenwachsen.
Ja, das Problem ist, du siehst die Entwicklung, du siehst sie über weite Strecken des Spiels mittlerweile, aber halt nicht über die vollen 90 Minuten. Das war jetzt gegen Hannover, war sehr eklatant. Du drückst aufs 2-0, du musst eigentlich 3-4-0 führen, wenn man ehrlich ist, zur 70. Minute oder 69. glaube ich, war dann die Großchance von Hannover. Und da ist plötzlich der Faden gerissen. Und das ist für mich unerklärlich, weil du kannst, wenn du eine Mannschaft hast, die einen Stürmer drin hat, der Tore schießt, dann wirfst du innerhalb weniger Minuten ein Spiel weg, das du vorher dominierst und eigentlich schon gewonnen haben musst zu diesem Zeitpunkt. Und das ist unerklärlich. Gegen Bielefeld wiederum war es anders. Da war sehr viel Fokus auf die Defensive und das hat auch über weite Strecken und ich würde fast sagen, über die ganzen 90 Minuten sehr gut funktioniert. Bielefeld hat ja schon ein paar Chancen gehabt und Voller hat ein paar Mal gut gehalten, aber da war keiner dabei, wo ich sage, ja gut, eine Szene war dabei. Aber sonst, wo man jetzt nicht sagt, das ist eine hundertprozentige, das ist eine Tote, die er machen muss. Entsprechend war das defensiv sehr stabil und jetzt gegen Hannover auch über 70 Minuten auch nach vorne viel probiert. Kotsuki hat mir da sehr gut gefallen, der so ein bisschen auch das gewisse Etwas reinbringt im Offensivspiel, ins 1 gegen 1 geht, mal in den Sprint geht. Das ist ein guter Neuzugang. Und ja, dann plötzlich, wie aus dem Nichts, reißt der Faden komplett. Und das, das sind Sachen, die mir einfach nicht so reingehen, weil die Mannschaft kann es, sie hat es gezeigt, aber halt nicht über die volle Distanz.
Absolut. Und bevor wir nochmal so ein bisschen ins Detail gehen und auch nochmal den Blick auf das Bielefeld-Spiel weiten, lass uns doch gleich nochmal über Patrick Kopsch reden. Der hat jetzt wirklich keinen leichten Start bei 60 München gehabt. Der war jetzt lange Zeit Bankdrücker. Er ist wieder reingekommen in die Startformation und ich habe ihn ehrlich gesagt in Bielefeld nicht so schlecht gesehen. Er hing zwar einigermaßen in der Luft, das lag aber nicht daran, dass er keine Meter gemacht hätte, dass er nicht gekämpft hätte, dass er nicht versucht hätte, der Mannschaft zu helfen. Er ist ein klassischer Stürmer, der gefüttert werden muss mit Bällen. Mhm. Und wenn die nicht kommen, dann schaust du einfach doof aus. Ich will jetzt dann den Vergleich mit Finn Lagmacher eigentlich nicht so großartig ziehen, weil es ja doch irgendwie doch ein bisschen unterschiedliche Typen sind. Von der Grundanlage sehr ähnlich, aber doch dann sehr unterschiedliche Typen. Aber auch da haben wir oft gesagt, der ackert und läuft und versucht Meter zu machen. Sah manchmal ein bisschen ungelenk aus, aber es lag nicht am Wollen oder am Können, sondern es lag daran, dass er keine Bälle bekommen hat. So ähnlich habe ich das bei Patrick Kopsch jetzt in letzter Zeit auch so ein bisschen das Gefühl gehabt. Gestern hatte er das erste Mal, finde ich jetzt, hat man gemerkt, so, jetzt wächst da ein bisschen was zusammen. Mhm. Und weil, ich weiß nicht, vielleicht hat er auch selber gemerkt, heute platzt bei mir der Knoten. Irgendwie, ich habe das habe ich so ganz ein komisches Gefühl gehabt, weil er hatte ja schon ein, zwei Aktionen, wo du gesagt hast, oh, also heute ist er nah dran. Und als der Ball dann wirklich reingegangen ist, was ja auch eine Willensleistung war, das war ja, da war viel Verkehr bei diesem Eckball im Strafraum. Und da hat sich der Patrick ja wirklich durchgetankt. Und als er drin war, du hast an diesem Torjubel von ihm, aber auch von der Mannschaft, finde ich, extrem viel gesehen. Die gesamte Mannschaft, für die gesamte Mannschaft war das Gefühl so ein Knotenlöser und so geil, jetzt hat er es geschafft. Ich finde auch bei Patrick Kopsch im Gesicht, da war so viel Freude, aber gleichzeitig eine brutale Portion Erleichterung dabei. Ja. Und was ich persönlich, wo ich selber schmunzeln musste, als er den hier gemacht hat, so dieses auf die imaginäre Uhr tippen und sagen, es wurde Zeit, dass ich treffe. Ja.
Ja. Ja, zumal er ja in der, weiß ich, 20 Minuten vorher eine Riesenchance vergibt im 1 gegen 1 mit dem Torhüter. Mhm. Das ist mental natürlich auch schwierig. Du gehst rein in das Spiel, du hast vielleicht das Gefühl, heute klappt's und dann hast du die erste 100%ige und die vergibst du, weil du den Ball zu weit vorlegst. Das musst du erstmal wegstecken. Trotzdem Hopsch hat weitergemacht und den Ball dann, ich meine, der Kopfball war super und auch der Laufweg war echt gut bei der Ecke. Man hat es gemerkt, es war eine einstudierte Variante und Hopsch löst sich so im Rücken der Abwehr und nickt den mit Wucht ein, strotzt vor Kraft. Da kann man nur hoffen, Hopsch und Schmalz, Gott der Hals. auch für die nächsten Wochen. Das kann echt ein Brustlöser sein und er war ja dann nach dem Spiel auch beim Magenta Sport im Interview und man hat gemerkt, wie gelöst er ist und wie er sich freut über dieses Tor. Ja. Und dass das möglicherweise auch in den nächsten Wochen zu einem Faktor werden kann. Ein Patrick Kopsch, der trifft, ist ein guter Patrick Kopsch, logischerweise.
Ich fand Patrick Kopsch im Interview auch so angenehm.
Ja.
Bei Magenta, das war sehr, sehr authentisch, ganz klar, schon emotional, aber auch nicht overpacend, aber im richtigen Moment mal so das kleine Augenzwinkern, so von wegen, Wiesen verlängern, wenn wir jetzt während der Wiesen gewinnen, müssen wir die Wiesen verlängern, sagen bestimmt nicht wenige, dass das gut ist, eine gute Idee,
eher schwer dafür. Dass der Patrick Kopsch nicht nein sagt.
Ich bin gespannt, nächste Woche ist Wiesentermin, welche Fotos man da auch von Patrick Kopsch sehen wird. Ja. Bin ich durchaus gespannt. Nein, wie gesagt, eine, glaube ich, sehr gute Ausgangslage jetzt. Du musst halt in Dortmund jetzt nachlegen. Du bist ja vor Ort in der Roten Erde, lieber Alex. Ich bin ein bisschen neidisch.
Leider nicht. Hat aber private Gründe. Ich muss auf eine Beerdigung am Samstag in der Früh. Das hat meinen ganzen Plan durcheinander geworfen. Das ist ärgerlich, aber leider unvermeidbar.
Ja, das ist
also wer eine Karte, ich hab noch eine Karte übrig für Dortmund. Wer eine will, bitte melden.
Giesinger-Bergfest@gmx.de.
Sehr gerne hingefahren. Ich habe Zugtickets gebucht, ich hatte ein Hotel gebucht. Das sind Kosten, auf denen ich sitzen bleibe. Aber gut, manchmal kommt das Leben dazwischen, es hilft nicht.
Das ist sehr, sehr ärgerlich. Wenn wir mal so ein bisschen ins Detail gehen und dann auch den Blick jetzt auf Bielefeld weiten, es scheint so, ich bin ganz vorsichtig optimistisch, als dass 60 jetzt eine Stammformation hat. Weil viel verändert wurde zwischen Bielefeld und Hannover 2 nicht. Das war eine gesundheitsbedingte eine Auswechslung, dass David Philipp reingekommen ist für Moritz Schröter auf der rechten Seite. Da ist wohl die Verletzung von Moritz Schröter wieder so ein bisschen aufgebrochen. Vorsichtsmaßnahme würde ich das jetzt mal betiteln. Mhm. Aber du bist zurück, jetzt stabil im 4-2-3-1. Ich habe das Gefühl, die Mannschaft fühlt sich dort bedeutend wohler.
Ja.
Du hast eine klare Abwehrreihe, die musst du natürlich jetzt gegen Dortmund wegen der Schifferlroten nochmal austauschen. Aber du hast jetzt, glaube ich, eine sehr, sehr stabile Abwehrreihe mit Lukas Reich, Jesper Verlaat, Raphael Schifferl und Florian Beer. Über den, glaube ich, können wir nachher auch noch ein, zwei Worte verlieren. Die Doppel-Sechs, da finde ich, haben sich jetzt wirklich Tore Jakobsen und Tuna Dennis gefunden. Ich finde, die ergänzen sich tatsächlich ganz gut. Wo ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher bin, ist mit Julian Guttau auf der 10. Dass er spielen kann, wissen wir. Ich finde aber, da muss er wieder reinwachsen. Er versucht da viel, hängt da aber gerne mal so ein bisschen in der Luft. Ich bin mir persönlich nicht so ganz sicher, liegt es an der fehlenden Kommunikation intern oder ist es einfach so grundsätzlich, was er möchte? Weil man hat das Gefühl, er steht sich ein bisschen selber noch im Weg. Und dann
hast ist du, er der Spielmacher.
Ja, ist er, will er auch sein. Und dann hast du jetzt momentan vorne Patrick Hopsch. Links hat sich Kotsuki jetzt wirklich festgespielt. Belebendes Element. Manchmal finde ich, fehlt noch so ein bisschen die Bindung zum Spiel, ist aber natürlich innerhalb der noch nicht so langen Daseinszeit, glaube ich, wird das noch minimal dauern. Hm. Und rechts, Schröter, Philipp, machst du eigentlich mit beidem nicht wirklich viel verkehrt.
Absolut.
Das ist meine Hoffnung tatsächlich. Das ist meine Hoffnung, dass 60 jetzt endlich eine Formation hat, eine Identität und eine Stammelf.
Wobei ich bei David Philipp immer ein bisschen enttäuscht bin, der könnte mehr. Der zeigt es immer wieder, dass er mehr könnte und verzettelt sich immer wieder und ist noch nicht so ganz drin in seinem Löwenspiel. Da ist echt noch Potenzial, was ja Hoffnung macht. Ich meine, er lässt es immer wieder aufblitzen, aber so wirklich ins Löwenspiel findet er noch nicht. Das ist schade.
Ja, er hat aber auch über die letzten Jahre durch seine Verletzungsanfälligkeit fehlt, glaube ich, auch noch ein bisschen die Routine. Und ich glaube, das höchste Gut, was er jetzt behalten muss, ist die Fitness. Dass er einfach diese Stabilität reinbekommt und ich glaube, dann wächst er auch ans Team heran und ich glaube, wir reden immer wieder über Zeit und im Profifußball ist Zeit ein rares Gut, aber ist ja uns auch mal wichtig, so ein bisschen diesen menschlichen Faktor nochmal rauszuheben und bei ihm, glaube ich, ist es wirklich so, Vertrauen in den eigenen Körper zurückbekommen und wenn das gefestigt ist, dann kann er sein Potenzial, was er ja ohne Zweifel hat, was er in den letzten Jahren immer wieder hat aufblitzen lassen, dann kann er das entfalten. Da zwischendrin mal eine Pause braucht, wahrscheinlich. Aber ich gehe mal davon aus, dass man da ein Gefühl dafür hat. Fakt ist, es scheint so, als hätte 60 eine Stammformation, das, was wir eigentlich von Anfang an von der Saison haben wollten. Jetzt wollen wir mal den Blick noch mal ein bisschen einen Tick weiter zurückwerfen auf das Bielefeld-Spiel. Du hast es schon angedeutet. Da ging es darum, sicher stehen und Konter setzen. Bei einem bis dato ungeschlagenen Team vollkommen normal und auf der Bielefelder Alm zu spielen, ist jetzt auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Das sind 25.000 Zuschauer und ich bin vollkommen bei dir. Man ist defensiv wirklich stabil gestanden. Du wirst nicht alles wegverteidigen können. Es wird Torchancen geben. Und so war es dann auch. Und ganz ehrlich, ich habe das Spiel ja mir komplett angeguckt und ich dachte mir so, ja komm, nimm den Punkt mit. Das tut der Seele richtig gut, nimm den Punkt mit und du bist auf dem besten Weg dahin. Und was dann Tore Jakobsen da macht? Agiros Janikis hat es als Karma bezeichnet, weil 60 ja bei Stuttgart 2 vom Herrn Notnagel dieses Ding da schon reingedonnert bekommen hat. Ich muss jetzt aber sagen, das von Tore Jakobsen war schöner, weil das war direkter.
Das war ja kein mehr Notnagel dahinter. In dem Fall.
Das war kein Notnagel.
Das war ein gezielter Schuss.
Absolut. Und der Ball ist ja vor der Linie gar nicht mehr aufgekommen.
Ja.
Der ist ja direkt hinten reingeflogen. Und da muss ich sagen, erstmal Chapeau, auch sehr sympathisch danach im Interview beim Magenta Sport von wegen, na eigentlich kann ich gar nicht so weit schießen, aber da hat halt wirklich alles gepasst, er hat es ja auch ganz gut beschrieben. Er hat geguckt, Keeper steht weit draußen, das zu antizipieren, erstmal schon mal stark. Mhm. Und das zweite ist natürlich, der Ball rollt in einem perfekten Winkel, in einem perfekten Tempo ihm vor seinen starken Fuß. Und dann trifft er den perfekt. Also das sind so viele kleine Faktoren, die zusammenlaufen müssen und dann kommt so eine Granate raus.
Ja.
Also grandios. Ich musste auch zweimal hingucken, ob der wirklich drin ist. Weil ich habe das zuerst gar nicht realisiert.
Also er hat schon ausgeschaut, er hat sehr hoch ausgeschaut. der Ball und senkt sich. Und das war auch, glaube ich, das Problem des Torhüters, dem dann manche Bielefeld-Fans ja auch Vorwürfe gemacht haben, dass er doch ja entschiedener zurücklaufen hätte müssen und so. Aber der Ball sieht erstmal gar nicht so gefährlich aus und sieht aus, als würde er übers Tor gehen. Und senkt sich aber dann auf den letzten 10, 15 Metern noch so nach unten, dass du als Torhüter wahrscheinlich gar keine Chance hast. Der ist unhaltbar.
Ja. Hat Mitch Kniert, der Bielefeld-Trainer, danach auch gesagt, der nimmt da seinen Keeper komplett raus. Unhaltbar. Und wenn jemand jetzt hier Kritik äußern möchte, dann an ihm, weil er sagt, der Keeper muss hoch stehen, damit er eben anspielbereit ist.
Das ist der moderne Fußball, das nimmst du in Kauf dann. Das ist ja Kollateralschaden.
Und ich finde, du hast bei Jonas Kersken, dem Bielefeld-Keeper, schon gesehen, das, was du gerade angesprochen hast, dass der Ball zuerst ungefährlicher aussah, weil der hat einmal ganz kurz gezögert.
Mhm, genau.
Und ich glaube, bei den Kollegen von 4:3 habe ich es gehört, da war der Gedanke so, ja, muss, wenn der durchzieht, kriegt er ihn. Bin ich mir nicht sicher.
Ja, nicht.
Also die Wahrscheinlichkeit, dass er nochmal rankommt, ist vielleicht minimal höher, aber der Ball dran, ist.
Aber er lenkt ihn nicht.
Dann ist die Frage, kannst du so noch drüber lenken.
Ja.
Also ich würde auch sagen, in dem Fall, da hat einfach alles zusammengepasst und da sehr, sehr zur Freude von uns, aber.
Und noch nachträglich Props an Markus Höhner, Kommentator bei Magenta Sport, der sofort das Wortspiel Tore des Jahres im Mund hatte. Also ja. Der Ball war noch quasi noch nicht im Netz, hatte er schon das Wortspiel gebracht. Das war ja stark.
Ja, und jetzt sieht es so aus, also gehen wir mal davon aus, dass das auch zu den Nominierten für das Tor des Monats reinkommt.
Ja.
Zusammen mit Raphael Ott, mit seinem Fallrückzieher, der ist ja gerade noch in der Verlosung. Also im besten Falle hat 60 gleich zweimal Tor des Monats hintereinander.
Dann zwei Kandidaten fürs Tor des Jahres, das wäre natürlich schon.
Was?
Hat's ein Tor des Jahres im Löwentrikot schon mal gegeben? Klar, Benny Laut hat mal eins geschossen, allerdings im Nationaltrikot.
Ja. Ich glaube nicht. Ohne es jetzt genau zu wissen, aber ich glaube, also Tor des Monats gab es schon ein paar Mal, aber ja. Tor des Jahres definitiv nicht. Das war nur Benny Laut damals, das, glaube ich, das war das Benefizspiel Bundesliga All-Stars gegen Nationalmannschaft.
Ja.
Was auch bedeutet, dass Benny Laut sein einziges Tor im DFB-Trikot nicht gewertet bekommen hat in seiner Länderspielbilanz. Ist auch bitter. Apropos Benny Laut, gestern auch auf der Tribüne wieder gewesen.
Ja, habe ich im Foto gesehen, waren einige da, ja.
Ja.
Nitschat Aygün habe ich gesehen auf dem Foto und
Manni Bender, glaube ich.
Manni Bender, aber der ist irgendwie immer da. Alex Schmidt war auch wieder im Stadion, habe ich bei Instagram gesehen. Also gut, ja. Und illustre Haupttribüne, gut gefüllt.
Absolut, absolut. Über eine Personalie wollten wir auch noch kurz sprechen, Florian Beer.
Mhm.
Der ist, ich gebe es ganz offen zu, der ist bei mir so ein bisschen unterm Radar gelaufen. Aber jetzt nicht, weil ich von ihm jetzt nicht viel halten würde, sondern einfach, weil es gefühlt so ist, dass der noch nicht so richtig endgültig angekommen ist bei 60. Ist aber jetzt, der Quattro-Bock hat ihn so ein bisschen reingespült und Florian Beer bestätigt jetzt, dass er eine sehr, sehr gute Wahl ist.
Ich würde fast sagen, er hat sich reingeworfen in die Spiele. Deutsche Szegosz Wojtkowiak. Hast du seine Einwürfe mal beobachtet?
Noch nicht explizit, aber vielleicht sollte ich das jetzt tun mit dem Hinweis.
Also wer es noch nicht getan hat, achte mal auf die Einwürfe von Florian Beer. Das sind Ecken. Das sind Standards. Und deswegen, das hat man jetzt auch gegen Hannover gesehen, wie sehr Standards trainiert wurden und wie sehr der Fokus darauf lag. Und die funktionieren ja wirklich gut. Tunay Dennis bringt gute Flanken, gute Ecken wurde ja oft gefährlich, aber auch Florian Beer, wenn es in der gegnerischen Hälfte zu einem Einwurf kommt auf der linken Seite, ist Florian Beer da und schleudert den Ball an den Fünfer. Mit einem Tempo, das einer Ecke gleichkommt. Und das kann echt noch ein Faktor werden. Wenn du da eine Stärke erkennst und die ist da, dann kann da das ein oder andere Tor daraus entstehen. Also wie gesagt, deutsche Szegosz Wojtkowiak. Schaut es euch an.
Ja, sollte man vielleicht wirklich nochmal drauf gucken. Sollen wir wirklich nochmal drauf gucken. Mich hat es übrigens gerade interessiert, Stichwort Tor des Monats.
Mhm.
Es sind gar nicht so extrem viele, die im Löwentrikot wirklich auch ein Tor des Monats gemacht haben. Und wenn wir es mal so durchgehen, der erste war Wolfgang Sittger 1982.
Mhm.
Dann haben wir, ich mache noch einer davor, Jan Heuland Nielsen 1977. Wow. Dann Wolfgang Sittger 1982. Dann haben wir 1999 ein gewisser Thomas Riedel.
Ah ja, da war ja was. Stimmt.
Da war ja was. Dann 2003 Klaus Fischer im Freundschaftsspiel 60 Allstars gegen Bayern Allstars. Auch nicht schlecht. Dann haben wir 2004 Matthias Lehmann.
Puh, waren wir gegen welche Mannschaft?
Gegen Saarbrücken.
Saarbrücken.
Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das war ein 1-4, 1-5 im Ludwigspark und das Ehrentor war eine Granate. Ah, okay.
Was macht eigentlich Matze Lehmann?
Ist der nicht irgendwo Co-Trainer mittlerweile?
Bestimmt, im Zweifel irgendwo. Oder Chef-Scout. Oder,
ja. Und der letzte Löwentorschütze des Monats. Kein Profi, sondern ein U19-Junior. Und da schließt sich der Kreis so ein bisschen. Gegen die U19 von Borussia Dortmund, das Weitschusstor von Florian Neuhaus.
Von der Mittellinie, ja klar.
Das stimmt. War im Mai 2016. Das ist der letzte Torschütze des Monats aus dem Löwentrikot. Es wird Zeit.
Tja, ich glaube, es kommt zumindest in diesem Jahr noch einer dazu. Ob es jetzt Raphael Ott wird, weiß ich nicht, aber Tore Jakobsen wird es auf jeden Fall werden.
Ich will es hoffen. Ich will es hoffen, es wäre hochverdient.
Also irgendwo kommt mal wieder Lukas Podolski her und schweißt einen aus 40 Metern ein. Kann sich auch sein.
Den Poldi darfst du definitiv nie abschreiben.
Ja.
Auf gar keinen Fall. Nein. Alles in allem, Alex, wie fällt unser Fazit aus? 6 Punkte jetzt aus diesen beiden Spielen während der Wiesn. Es ist der 3. Sieg aus den letzten 4 Spielen. Der Heimfluch ist fürs Erste gebrochen. Mit welchem Fazit gehen wir denn jetzt raus und mit welchen Gefühlen blicken wir auf das Spiel bei Dortmund 2?
Erstmal in positiver Vorfreude. Das gab es ja jetzt lange nicht mehr. Im besten Fall gehst du mit 9 Punkten aus dieser Woche raus. Das wäre natürlich ein Traum, weil dann sich die Erzählung natürlich auch komplett dreht. Du bist dann plötzlich irgendwo wahrscheinlich 8., 7., hast 12 Punkte auf dem Konto und kannst etwas entspannter in die nächsten Wochen gehen und kannst dann auch mit dem Punktepolster im Rücken Dinge entwickeln, spielerisch. Janikis hat es ja gesagt, man hat sich so ein bisschen auf die Basics konzentriert. Irgendwie ein Bild mit einem Drei-Gänge-Menü hat er aufgemacht. Ich kann es jetzt nicht mehr ganz rekonstruieren. Aber er hat jetzt fußballerischen Haferschleim serviert und dann kannst du irgendwann mal ein Gruß aus der Küche nachschicken und vielleicht noch ein Dessert hinterher. Also mit diesem Punktepolster könntest du Dinge aufbauen, die du mit weniger Punkten nicht aufbauen könntest, weil du permanent Druck von innen und von außen hast. Deswegen Punkten in Dortmund und dann ist die Welt erstmal wieder in Ordnung.
60 jetzt auf Platz 10 nach vorne gespült durch die 2 Siege. Da siehst du, wie schnell du dir auch wieder so ein bisschen Luft verschaffen kannst. Ändert nichts daran, 3 Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Und ich bin jetzt mal so fies, ich sag, es sind 7 Punkte auf Platz 3. Aber darüber machen wir uns bitte jetzt keine Gedanken. Das ist nur fürs Protokoll. Das ist einmal durchgerechnet. Es geht darum, sich zu stabilisieren. Ich persönlich gehe auch mit einer gewissen Beruhigung jetzt aus diesen beiden Spielen raus. Bin immer noch so ein bisschen skeptisch, ob der Gesamtsituation, bin ich auch ganz ehrlich. Fakt ist aber, dass Agiros Janikis jetzt erstmal in Ruhe weiterarbeiten kann. Und wie du es gerade gesagt hast, jetzt hast du die Möglichkeit, eine gewisse Entwicklung vielleicht voranzutreiben. Schauen wir mal. Es ist noch nicht alles Gold, was glänzt, aber es ist auch nicht mehr so rostig, wie es vor 2 Wochen ausgeguckt hat. Also eine gewisse Tendenz ist sichtbar. Lass uns schon mal den Blick vorauswerfen, wie es denn am Wochenende weitergeht. Der 8. Spieltag wird eröffnet am Freitagabend mit dem Flutlichtduell Unterhaching gegen Sandhausen. Am Samstag dann neben Dortmund 2 gegen 60 um 14 Uhr spielen noch Mannheim gegen Essen, Viktoria Köln gegen Erzgebirge Aue, Wiesbaden gegen Osnabrück, Hannover 2 gegen VfB Stuttgart 2, um 16.30 Uhr dann das Duell Cottbus gegen Saarbrücken und am Sonntag sind dann die Spiele Ingolstadt gegen Rostock, Dresden gegen Aachen und Bielefeld gegen Verl. Ein paar interessante Partien dabei durchaus, muss ich sagen.
Dresden-Aachen stimmungsvoll.
Absolut. Bielefeld-Verl, so ein verkapptes Derby.
Ja.
Und ganz spannend, Wiesbaden gegen Osnabrück, der taumelnde VfL mit neuem Trainer, bin ich durchaus auch gespannt. Und Mannheim-Essen dürfte die Bude auch ganz gut am Wackeln sein.
Ja.
Durchaus sehr interessant. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Nee, Shortcuts habe ich heute gar nicht in aller Früh. Aber ich glaube, die brauchen wir heute auch gar nicht. Denn diese Woche ist so short gecuttet.
Ja.
Am heutigen Donnerstag gibt es ja dann auch schon die Pressekonferenz zum Löwenspiel in Dortmund. So schnell geht das in dieser Woche. Und
Aber es macht auch Spaß. Es ist auch schön, wenn alle drei Tage ein Spiel ist. Also als Zuschauer für einen Spieler wahrscheinlich eher. Wobei, viele spielen ja lieber als zu trainieren, deswegen.
Ja, ich höre es vor allem immer aus dem Eishockey, die ja zwei Spiele am Wochenende immer haben. Die sagen, ja, ganz ehrlich, bevor ich trainiere, habe ich lieber ein Spiel.
Ja.
Und das kann ich durchaus nachvollziehen.
Fußball nicht anders, ja.
Glaube ich auch. Also, von dem her. Gut, Alex, ich glaube, da machen wir tatsächlich heute auf diesen Frühstückstalk schon einen relativ frühen Deckel drauf.
Ja.
Gehen mit einem guten Tag in die, mit einem guten Löwengefühl in die Restwoche und sind gespannt, was sich da in Dortmund am Samstag tut. Dann verweisen wir auf Facebook, Twittergram.
Ach gut.
Facebook, Twitter, Instagram. Blue Sky Threads. Lasst da gern ein Like da verpasst ihr nichts. Abonniert diesen Podcast auf dem Podcatcher eurer Wahl. YouTube könnt ihr uns auch folgen. Sternebewertungen freuen uns. Ansonsten Ideen, Kritik, Wünsche, Anregungen, sonstiges an giesinger-bergfest@gmx.de. Und wenn euch gefällt, was wir hier tun, findet ihr unter giesinger-bergfest.de/support alle Optionen oder gerne auch Nachfragen bei uns. Gut, dann sagen wir, schön, dass ihr eingeschaltet habt, auch zu einem verspäteten Stammtisch. Bleibt's gesund, bleibt's freundlich und bleibt's vor allem eines bis hin in alle Ewigkeit. Löwenslang, weiß, blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.